Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Ranald Mante. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Tag, Herr Mante.
Guten Tag.
Ich habe mich sehr auf Sie gefreut, denn ich finde, Ihr neues Buch ist spannend und auch wichtig. Und wir werden ja auch über Ihr neues Buch sprechen. Und bevor ich aber jetzt gleich einsteige in meine ersten Fragen und natürlich auch in meinen Fragen zu Ihrem Buch, möchte ich Sie kurz vorstellen, damit sich die Hörer und Hörerinnen ein Bild von Ihnen machen können. Sie sind Autor und auch Soziologe. Und im August, wie gesagt, dieses Jahres wird Ihr neues Buch erscheinen. Das heißt, Demokratie fehlt Begegnung über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. Und das wird beim Transkript Verlag erscheinen zum 1. August. Ich bin also auch schon sehr gespannt. Und was ich bei Ihnen auch sehr interessant finde, ist ein Satz, der Sie wohl schon sehr lange durch Ihr Leben begleitet. Und zwar heißt er, nichts, was so ist, ist so. Das zeigt mir auch, dass für Sie neue Perspektiven auf Leben und auf das Miteinander Alternativen sehr, sehr wichtig sind. Und das treibt Sie auch an, so habe ich es verstanden. Und ja, ich würde jetzt einfach gerne schon in meine erste Politikfrage einsteigen, außer Sie wollen vielleicht was ergänzen oder eine Frage an mich richten. Nein, ich soll starten. Gut.
Dann steigen wir gerne ein, genau.
Gut, dann steige ich ein. Herr Mante, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
Ich glaube, soziologisch ist die Aufgabe von Politik relativ einfach zu beschreiben, kollektiv verbindliche Entscheidungen zu treffen. Demokratische Politik, und wir leben in der Demokratie, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil sie die Entscheidung so treffen muss, dass die meisten besser gestellt sind, aber die wenigen nicht benachteiligt sind. Und Politik ist auch immer deshalb schwierig, weil sie die Aushandlung von Interessen ist und nicht nur der starken und der lauten Interessen, sondern eigentlich auch von den Interessen, die nicht so sehr stark eine gesellschaftliche Stimme haben.
Und wenn Sie das, was Sie zu sagen, wie Politik auf Sie wirkt oder was Sie für eine Sicht darauf haben, aus Sicht des Soziologen, wie nehmen Sie dann Politik momentan wahr?
Politik kommt mir heute häufig getrieben vor, getrieben von den vielen Herausforderungen, die von außen kommen. Der Klimawandel muss bewältigt werden, die Digitalisierung haben wir wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden. Und dann kommen plötzlich externe Schocks wie die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine. Und das nimmt Politik sehr stark ein. Man kann weniger sich etwas vornehmen und planen und es dann umsetzen. Man hat wenig Zeit dafür, sondern man ist sehr stark getrieben von diesen externen Schocks oder Herausforderungen. Und das hat natürlich im Inneren auch Auswirkungen, weil Politik in Demokratien funktioniert sehr stark darüber, dass Menschen einander vertrauen und ihren Institutionen vertrauen. Und ich glaube, die Herausforderungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten haben die Menschen wie aufgerieben und sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Und dadurch wird Regieren immer schwieriger. Es ist weniger Ruhe im Diskurs, es ist sind weniger Koalitionen möglich. Und so kann man noch schwerer Antworten finden auf die eben skizzierten großen Herausforderungen.
Und wenn Sie sagen, es fehlt auch ein bisschen die Ruhe und das Regieren wird auch immer schwieriger, was wären denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft oder gar auch an die Politik der Zukunft?
Was ich mir als Bürger, als Zeitungsleser und als politischer Beobachter oft wünschen würde, wäre mehr Umsicht, mehr Ruhe und nicht das Aufspringen auf das nächste Thema, den nächsten Skandal, der, ich glaube, jede Woche fast hinterm Baum lauert. Und ich würde mir wünschen von Politik, dass sie sich kluge Gedanken macht über die Weiterentwicklung von Politik in Richtung von mehr und anderen Beteiligungsmöglichkeiten. Und damit meine ich nicht unbedingt den bundesweiten Volksentscheid, sondern eher Mitbestimmungsmöglichkeiten von den Menschen im Alltag. Menschen sind sehr stark daran interessiert, wie ihr Umfeld gestaltet ist, wie der Stadtpark aussieht, wie in ihrer Straße, in ihrem Umfeld der Verkehr organisiert ist oder der öffentliche Personennahverkehr, ob es Bänke gibt, wo sich Ältere beispielsweise ausruhen und treffen können und so weiter. Und da Menschen einzubeziehen, da liegt, glaube ich, viel Potenzial für die Stärkung des Vertrauens, was in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Darüber sollte man nachdenken. Man sollte es, finde ich, klug machen und nicht im eigenen politischen Interesse oder parteipolitischen Interesse.
Nun heißt Ihr Buch ja Demokratie fehlt Begegnung. Bevor ich in die Fragen zum Buch einsteige, kurz noch eine Demokratiefrage an Sie. Was verstehen Sie denn unter Demokratie?
Ja, Demokratie ist ein schwieriges Entscheidungsprinzip, weil es Mehrheitsentscheidungen mit Minderheitenschutz, zumindest in liberalen Demokratien, vereinbart. Und in modernen Demokratien, wie wir in einer leben, ist Politik eben nicht nur die da oben, irgendwelche Menschen, die irgendwo sind oder abstrakte Institutionen, sondern Politik sind wir alle. Wir sind alle in der Lage und tun es auch, uns auch über Wahlen hinaus einzubringen. Sei es, wie ich eben gesagt habe, eben in die Gestaltung unseres Umfeldes, sei es in verschiedensten Vereinigungen, über Spenden, sei es heute auch sehr stark über digitale Medien. Und das Bürgerinnen und die Zivilgesellschaft, also wir alle sind eben wesentlich Bestandteile dieses Gemeinwesens, das wir gestalten.
Und gerade in Ihrem Buch schreiben Sie ja, Demokratie braucht Begegnung. Aber warum fehlt der Demokratie die Begegnung?
Es gibt eine kurze Antwort und eine lange. Die kurze haben Sie gerade schon geliefert. Demokratie fehlt Begegnung, weil sie sie braucht, um zu funktionieren. Aber die lange ist vielleicht ein bisschen interessanter. Demokratie lebt ja davon, dass wir ständig Kompromisse eingehen, die wir miteinander aushandeln oder die wir zumindest mittragen. Und diese Kompromisse stellen uns häufig schlechter, als wenn wir einfach unseren Willen durchsetzen würden. Diese Kompromisse einzugehen, das ist manchmal schwierig. Das muss man aushalten. Andere Menschen muss man aushalten. Dass sie anders sind, muss man aushalten. Und dabei ist eben Vertrauen zentral. Aber Vertrauen ist ja nicht einfach so da. Also ich vertraue Ihnen jetzt nicht unbedingt nur einfach so, weil ich ein guter Mensch bin und Sie das von Ihnen auch annehme. Sondern Vertrauen hat Grundlagen. Und eine der Grundlagen ist eben, wie wir unsere Mitmenschen wahrnehmen. Und wen wir jeden Tag wahrnehmen, wie diese Menschen sind, ob sie uns sehr gleich sind oder ob wir auch die Diversität unserer Demokratie wahrnehmen, verändert eben das Vertrauen, das wir in Menschen haben, die irgendwie anders sind. Also vielleicht ein praktisches Beispiel. Wenn wir in einer gated Community leben, ein hochpreisiges Segment und nur Menschen wahrnehmen, die Chefärztin sind oder Anwalt oder etwas Ähnliches, also gut verdienen, gut ausgestattet sind, sich eine Immobilie leisten, dann nehmen wir an, dass das alle vielleicht schaffen können und haben wenig im Blick, dass es andere Lebensrealitäten gibt, dass es Menschen gibt, die es vielleicht schwieriger haben, dass es Menschen gibt, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, dass es Menschen gibt, die andere Lebensstile als die bürgerliche Kleinfamilie wählen und dass das auch okay ist, dass das auch Menschen sind und dass das Lebensrealitäten sind, von denen es gut ist, dass sie da sind. So, und der zweite Teil ist, Demokratie fehlt Begegnung, weil die Orte, an denen wir uns begegnen, in den letzten Jahrzehnten vielfach weniger geworden sind. Schwimmbäder haben oft geschlossen, kommunale Aufgabe, aber keine Pflichtaufgabe. Und wenn das Geld alle war, wurde das Schwimmbad geschlossen. Dorfkneipen in strukturschwachen Regionen sind geschlossen worden. Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, denen allen laufen die Mitglieder davon. Und so langsam sterben auch die Sportvereine. Und das verändert eben, wie wir einander wahrnehmen, wie wir miteinander in Kontakt kommen, wie wir uns auch einigen müssen auf die Regeln unseres Zusammenlebens.
Sie sprechen jetzt, oder Sie haben vorher angesprochen, dieses Anderssein und dieses Vertrauen wäre eben auch ganz wichtig für uns Menschen, um vielleicht auch in der Demokratie in ein Miteinander zu kommen, um die Demokratie auch leben zu können. Wozu dann Ihr Buch? Also ist es dieses Buch, dass Sie sagen, die Menschen sollen es lesen, damit sie demokratisch in Begegnungen kommen oder damit die Demokratie durch Begegnungen ermöglicht wird? Wozu dieses Buch?
Vielleicht ein bisschen anders. Wenn man über Demokratie nachdenkt, dann denkt man oft über Institutionen nach. Dann redet man über Parteien, über Medien, über einzelne Politikerinnen und Politiker, über Gerichte und so weiter. Und das ist alles wichtig, aber es ist alles weit weg von den Menschen. Und ich möchte mit meinem Buch diesen alltäglichen Infrastrukturen, also dem Stadtpark, der Straße, der Straßenbahn, der Kneipe, vielleicht auch dem Baumarkt und dem Elternabend, Raum geben in der Demokratiedebatte, weil ich glaube, in diesen Orten liegt ein bestimmtes Potenzial für das Funktionieren unserer Demokratie, für das, was wir heute oft Resilienz nennen. Und diese Orte möchte ich zeigen und möchte zeigen, können was. Und darüber sollten wir nachdenken.
Sie sprechen gerade selber das Wort Resilienz an. Ich habe in Ihrem Buch den Terminus demokratische Resilienz gelesen. Könnten Sie mir bitte ganz kurz sagen und vielleicht auch den Zuhörern das schmackhaft machen, was Sie unter demokratischer Resilienz verstehen?
Demokratische Resilienz ist ein vielschichtiger Begriff. Der bezieht sich darauf, dass Institutionen halbwegs funktionieren, dass sie nicht angegriffen werden, wie beispielsweise in Polen und Ungarn oder in den USA, von populistischen Parteien oder ParteiführerInnen. Aber er bezieht sich auch darauf, dass Menschen im Alltag Demokratie aushalten und mitgestalten. Und dass es eben diese Zivilgesellschaft, die mündigen Bürgerinnen und Bürgern, von denen ich am Anfang sprach, gibt und dass die nicht aufgeben. Und dafür braucht es vieles, aber dafür braucht es, glaube ich, auch halbwegs funktionierende alltägliche Begegnungen. Und mit halbwegs funktionierend meine ich übrigens nicht, dass es immer positive und schöne Begegnungen sind und alle sich lieb haben und umarmen, sondern dass sie zumindest nicht gefährlich für die Menschen sind und dass die Konflikte nicht in Gewalt ausarten, aber dass die Menschen schon lernen, aha, es gibt Menschen, die anders sind, es gibt auch manchmal Konfliktpotenzial, aber wir können die meisten relativ zivilisiert lösen.
Also so eine Art tatsächlich, wie man Resilienz ja übersetzt, Widerstandskraft, mit Dingen umgehen zu können und diese Kraft dann auch positiv für sich nützen zu können, in dem Fall jetzt für die Demokratie und auch für die Begegnung daneben, ja?
Genau.
Was ist denn so Ihre Idee, wie können wir Menschen denn besser Begegnung umsetzen oder in die Begegnung kommen? Sie haben jetzt angesprochen, Schwimmbäder werden geschlossen, die Kneipen werden geschlossen, Vereine gehen zurück, die Kirche hat immer mehr Austritte. Wie können wir Menschen es denn schaffen, dass wir besser wieder ins Miteinander kommen?
Mir würde es, glaube ich, schon reichen, wenn die Menschen bewusst ihre Umwelt wahrnehmen und denken, aha, mit den Menschen lebe ich zusammen. Und wenn das ein Effekt ist, den dieses Buch erreicht, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Aber vielleicht gibt es auch noch darüber hinaus ein paar Menschen, die inspiriert sind, vielleicht eine Begegnungsbank in ihrem Viertel umzusetzen oder sich einzusetzen für eine Neuorganisation des Verkehrs, was aus Klimaschutzgesichtspunkten sowieso notwendig ist. Oder einen Verein gründen, der sich für Ziele einsetzt, die Sie für wichtig halten, gern vor Ort. Denn vor Ort wissen die Menschen oft am besten, was gebraucht wird.
Aber brauchen wir dafür nicht eine Art Begeisterung und Inspiration, damit die Menschen sich bewegen?
Ja, Begeisterung schadet auf jeden Fall nicht und hilft, glaube ich, ganz viel, weil es Menschen motiviert. Aber mein Blick ist ja eher ein soziologischer. Also ich schaue mir die Orte an und schaue, was passiert denn da? Was hat dieses Passieren mit Demokratie zu tun? Mir reicht es schon, wenn die Menschen einfach ein bisschen mehr verstehen. Und mein Buch ist natürlich auch ein bisschen an politische EntscheidungsträgerInnen gerichtet, nicht nur in der großen Politik in Berlin, sondern auch in Organisationen, auch in Ländern, Kommunen. Und die sollen ein bisschen neu darüber nachdenken, was man denn mit Begegnungsräumen erreichen könnte. Die sind oft nicht teuer. Die sind weniger teuer als ein Autobahnkilometer oder was Ähnliches. Aber sie haben, glaube ich, große Effekte im Hinblick auf Demokratie und Vertrauen.
Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen was zur Zielgruppe genannt. Sie sagen also nicht nur Entscheidungsträger oder Trägerinnen, sondern auch andere Menschen, also die in Organisationen mitverwalten und verantwortlich sind, eben auch Vertrauen mit unterstützen in Organisationen oder Institutionen. Aber als Sie das Buch angefangen haben, was war für Sie so die erste große Zielgruppe, wo Sie gesagt haben, für die würde ich ganz gerne dieses Buch schreiben?
Ich habe lange in der Politik gearbeitet und habe natürlich viel an eine politische Zielgruppe gedacht und eben an diese Entscheidungsträgerinnen, die oft abstrakt über Demokratie nachdenken, aber dann bei der Frage, was passiert hier eigentlich, warum erodiert Vertrauen so stark, wenig neue Antworten haben und habe gedacht, vielleicht liegt da eine neue Antwort, über die man mal ein bisschen nachdenken sollte. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Aber auf dem Weg, also beim Recherchieren und beim Schreiben und beim darüber sprechen, bin ich vielen Menschen begegnet, die eben Orte gestalten. Ein schönes Beispiel sind Bibliotheken. Das sind Orte, die sehr stark ihre Rolle in der Gesellschaft reflektieren und darüber nachdenken, wie sie neue Zielgruppen erreichen können. Und das, glaube ich, auch schaffen, dadurch, dass sie so sehr ehrlich und reflektiert darüber nachdenken, sich zu öffnen und Räume zu schaffen oder Infrastrukturen, wie ich es nennen würde, die vielen Menschen Raum bieten, sich zu begegnen und ganz unterschiedlichen Dingen nachzugehen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und auch an diese Menschen richtet sich das Buch. Und natürlich an Menschen, die sich fragen, wie kann man denn Vertrauen wieder gewinnen? Was können denn Ideen für mich sein?
Ja, das hört sich sehr gut an und auch spannend. Auf jeden Fall inspirierend, so nehme ich es wahr. Ihr Buch endet mit 10 Handlungsempfehlungen, Herr Mante. Und auf die würde ich jetzt gerne auch nochmal eingehen. Haben Sie irgendeine, die Sie von diesen 10 absolut präferieren? Dann dürfen gerne Sie starten. Sonst würde ich einfach nochmal ein paar rauspicken, die mich sehr angesprochen haben. Aber fangen gerne Sie an. Welche war für Sie? Oder gibt es eine, wo Sie sagen würden, das ist meine erste Priorität? Oder haben Sie manche, wo Sie sagen, die schwingen ähnlich? Oder sagen Sie, alle 10 sind wichtig?
Also der politische Mensch in mir würde sagen, die letzte ist am wichtigsten. Wir brauchen ein Nachdenken aus verschiedenen wertegeleiteten oder parteipolitischen Perspektiven über Begegnungen. Ich fordere in dieser Handlungsempfehlung, dass es eine grüne, eine sozialdemokratische, eine konservative und so weiter Theorie alltäglicher Begegnungen geben müsste und dass man sich eben aus diesen parteipolitischen Perspektiven für unterschiedliche Begegnungsorte einsetzt. Die Christdemokratinnen vielleicht eher für eine Wiederbelebung der Kirche, die Sozialdemokratie eher für die soziale Hilfe und so weiter.
Ich höre da so raus, dieses Miteinander, vielleicht sogar tatsächlich auch die Kollaboration der Parteien und der verschiedenen Meinungen oder Sichtweisen auf das politische Feld. So habe ich das verstanden. Und dass Sie sagen, diese theoretische Herangehensweise der Parteien, der diversen Parteien, eben in eine Begegnung zu bringen. So habe ich Sie verstanden. Ist das richtig?
Naja, oder in einen produktiven Streit. darüber, wie Ressourcen verwendet werden. Und das, also ein produktiver politischer Streit kann ja darin münden, dass man mit einer Perspektive da reingeht und mit Ideen reingeht und am Ende gemeinsam zu etwas ganz anderem und Neuem kommt, weil man festgestellt hat, aha, wir haben uns hier produktiv gestritten und haben festgestellt, wir haben nicht genug Geld für alle Ideen. Was können wir denn gemeinsam daraus machen? Ich glaube, so funktionieren Koalitionsverhandlungen. Ich habe ein bisschen die Wahrnehmung, dass da nicht immer was Produktives rauskommt, sondern oft kleinste gemeinsame Nenner. Aber ich bin auch ein hoffnungsvoller Mensch und glaube, dass man auch bessere Lösungen gemeinsam erreichen kann, wenn man sich anstrengt und es versucht.
Und wie konkret würden Sie das dann anstoßen wollen, Ihren letzten Punkt? Weil der letzte Punkt bei Ihnen heißt, schafft eine grüne, eine liberale, eine sozialdemokratische, eine linke und eine konservative Theorie der Begegnungsorte. Was sagen Sie vielleicht für die Hörer und für die Hörerin, was genau verstehen Sie darunter, was meinen Sie damit?
Ich hoffe schon, einen Anstoß geliefert zu haben mit dem Buch, in dem ich ja den Begegnungsorten einen Raum gebe in der Demokratiedebatte und hoffe, dass andere das dann aufgreifen und weiterdenken, weil das kann ich, glaube ich, selber nicht leisten. Ich kann nicht für die Konservativen denken, nicht für die Grünen und so weiter. Das müssen die schon alle selber tun und haben auch Menschen, die das viel besser könnten, als ich das jemals könnte. Ich hoffe, das Buch reicht erst.
Aber ich muss trotzdem nochmal oder ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. Das, was Sie da fordern, nach meinem Verständnis, fordern Sie dort Kollaboration der verschiedenen Parteien. Und ich denke, manchmal wahrnehmen zu können und auch vielleicht zu sehen, dass das genau die Krux ist, dass das unsere Parteien nicht können. Beziehungsweise die Menschen in den Parteien, die Partei selber kann es ja auch nicht, aber das ist die Politiker, Politikerinnen häufig nicht können, warum auch immer, sie tun es häufig nicht. Und ich glaube, dass sie es schon wissen und ich glaube, dass es der Einzelne vielleicht auch wollen würde, aber dass dann doch eine Fraktion da ist, vielleicht der Fraktionszwang, vielleicht doch auch dieses Machtstreben, was in der Politik da ist, wo man sagt, man will dem anderen nicht zu viel Raum geben und das ermöglicht dann eben eine Begegnung recht oder macht eine Begegnung recht schwierig.
Ja, es gibt verschiedene Seiten von Politik. Die öffentliche Seite ist vielleicht so, wie Sie sie beschreiben. Also viel Machtkampf, Abgrenzung, die eigene Position sicherstellen, dem anderen nicht so viel gönnen. Ich erlebe aber auch, dass es viele Austausch- und Diskussionsrunden an konkreten Themen gibt. Und vielleicht gibt es ja mal eine zu Begegnungsorten. Mal schauen. Wo man sich doch etwas gönnt, wo man sich zuhört und wahrnimmt. Aber die stehen oft nicht in der Öffentlichkeit. Die finden nicht in Talkshows oder auf Twitter oder auf anderen Medien statt. Sondern die finden eher für kleinere Kreise statt, weil es, glaube ich, einen großen Drang auch in der Bevölkerung nach eindeutiger Erkennbarkeit von parteipolitischen Positionen gibt und der in Medien bedient wird.
Einen Punkt haben Sie bei Ihren Handlungsempfehlungen auch mit drin, der mich auch sehr neugierig gemacht hat, näher reinzulesen beziehungsweise Ihre Gedanken nachzuvollziehen, und zwar neue Allianzen bilden. So habe ich jetzt, ich bin Dialogbegleiterin, die Erfahrung gemacht, wenn wir zu viele Allianzen bilden, also sagen wir mal Gleichgesinnte suchen, dann sind wir recht schnell in irgendeiner Bubble drin. Aber ich denke, das meinen Sie auch nicht. Sie meinen nicht, dass wir Bubble-Allianzen bilden, sondern dass wir über diese Bubble hinausschauen. Habe ich Sie da richtig verstanden oder würden Sie dazu vielleicht noch was sagen, wie Sie das meinen?
Genau, mir ist es wichtig, dass man tatsächlich über seine Bubble hinausschaut. Ich kann es ja vielleicht mal praktisch machen. Wenn man über Stadtplanung nachdenkt, dann ist oft die Stadt ein Akteur und sie plant dann und dann werden Bürgerinnen und Bürger vielleicht noch einbezogen. Aber die Wirtschaft, oft der Handel, der in Innenstädten eine große Rolle spielt, spielt keine große Rolle in dieser Diskussion. Dabei sind Supermärkte, Baumärkte, Einkaufszentren, große Begegnungsorte. Und da liegt, glaube ich, ein großes Potenzial. Vielleicht ganz konkret, Karstadt, Kaufhof ist gerade pleite und es stehen in vielen Innenstädten große Warenhäuser leer. Und die Frage ist, was macht man daraus, um diese Infrastruktur, die da ist, zu erhalten, um aber auch den Menschen etwas zu bieten, was für sie funktioniert? Und da kann natürlich der Handel eine große Rolle spielen. Man kann in diese Warenhäuser zum Teil Geschäfte reinmachen. Man kann aber auch andere Dinge reinmachen, die den Menschen wichtig sind. Räume für Jugendliche, die Musikschule. In Berlin wird überlegt, eine Bibliothek in ein sehr zentrales Innenstadtgebäude, wo vorher ein Kaufhaus drin war. Und solche Allianzen sind wichtig. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Der Baumarkt ist ein Ort, in den die allermeisten Deutschen, also auch die Nichtwählenden, auch die Menschen, die radikale Parteien wählen und so weiter, einmal im Jahr gehen. Warum nicht im Baumarkt politische Bildung zu machen, ohne es so zu nennen? Baumärkte sind häufig relativ entspannte Orte, es läuft Musik. Die allermeisten Menschen, außer vielleicht Menschen, die da beruflich sind, sind relativ entspannt. Es ist viel Platz. Darauf könnte man aufsatteln. Das würde aber eine gewisse Investition der Baumarktbetreibenden erfordern, die sagen, Demokratie ist uns wichtig und wir stellen eine Ecke dieses Baumarktes, 200 Quadratmeter, nicht viel, zur Verfügung, beheizen den, geben Wasseranschluss und Strom, macht was draus.
Das klingt auch spannend, ja. Ich würde abschließend gerne noch auf eine Handlungsempfehlung eingehen, die Sie benannt haben, weil für mich da Europa mitschwingt, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Sie haben ein Kapitel, das heißt, diverse Nachbarschaft verbindet. Das heißt, wenn wir Diversität, Vielfalt auch leben, dann bringt das auch was Verbindendes. Würden Sie da vielleicht noch mal ganz kurz eingehen, wie Sie das verstehen, was Sie damit genau meinen?
Fangen wir mit der Problembeschreibung an. Die Deutschen haben sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker segregiert, was ihr Wohnumfeld angeht. Das heißt, die Armen sind zu den Ärmeren gezogen, die Wohlhabenderen zu den Wohlhabenden. Und das hat nicht nur zur Folge, dass man eben diese Leute, die einem sehr ähnlich sind, in den Lebensumständen im Hausflur trifft, sondern auch auf Kindergärten, auf Schulen, auf Elternabende. Also man trifft Menschen, die sich sehr ähnlich sind. Man muss beim Elternabend in der Schule nicht mehr aushandeln, dass die Klassenfahrt vielleicht nicht nach St. Moritz gehen kann, weil ein Drittel der Schülerinnen es sich nicht leisten kann, wenn man in einem wohlhabenden Viertel wohnt. Und umgekehrt fehlen in den weniger wohlhabenden Vierteln vielleicht Perspektiven, dass die Kinder studieren können, nachdem sie Abitur gemacht haben, weil es ihnen vorgelebt wird. Und das hat natürlich viel mit Mietenpolitik zu tun und der Segregation von Wohnungsmärkten, vor allem in Innenstädten, nicht in allen, aber in sehr vielen. Ich glaube, da könnte man etwas bewegen. Ich glaube, das ist in Deutschland ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Freiheit des Eigentums sehr hoch gehängt wird. Aber andere Länder, die Stadt Wien beispielsweise in Österreich, zeigen, es kann doch gehen, wenn die Kommunen genug Geld haben und investieren in diverse Nachbarschaften.
Deswegen auch die Handlungsempfehlung in Ihrem Buch, der Staat muss positiv erfahrbar sein. Das bringe ich damit auch sehr stark in Verbindung. Bringen Sie das auch in Verbindung oder sehen Sie darunter jetzt was anderes unter dieser Handlungsempfehlung?
An diesem Punkt habe ich eher gedacht an die vielen eher negativen Erfahrungen, die Menschen mit dem Staat machen. Es ist häufig bürokratisch, einen Ausweis zu beantragen. In Berlin kriegt man gar keine Termine beim Bürgeramt, weil sie personell so unterbesetzt sind. Man versteht oft die Schreiben nicht. Das Finanzamt ist immer angstbesetzt. Und ich glaube, das kann auch anders gehen. Und es zeigen ja andere Länder, dass man verständliche Behördenschreiben machen kann, dass die Begegnungen in Bürgerämtern auch nette Begegnungen auf Augenhöhe sein können und keine eines autoritären Staates, der im Zweifel straft, wenn man etwas falsch macht, was man gar nicht verstehen konnte mit normalem Wissen. Und das braucht es, glaube ich, auch. Natürlich muss der Staat im Zweifel auch strafen, aber er muss nicht immer autoritär auftreten. Er muss positive Begegnungsräume ermöglichen und er kann es auch. Bei der Umgestaltung des Stadtparks kann man die Menschen einbeziehen und sie fragen, was sie brauchen. Man kann sie auch in Verantwortung nehmen, dafür diesen Park auch zu pflegen und nicht vermüllen zu lassen. Und ich glaube, das ist eine mögliche positive Erfahrung des Staates, die sich nicht nur auf eine Bürgerdienstleistung bezieht.
Bevor wir jetzt das Ende des Podcasts einläuten, Herr Mante, würde ich ganz gerne doch noch auf einen Punkt eingehen bei Ihren Handlungsempfehlungen. Und zwar, da habe ich über die Überschrift, als ich sie gelesen habe, erstmal nachdenken müssen und dann gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Deswegen sage ich jetzt erstmal nur die Überschrift und Sie sagen genau, was Sie darunter verstehen. Und zwar war die Überschrift, vergesst das Land nicht.
Ja, in Deutschland wird viel über Stadtentwicklung gesprochen und die Diskussionen über Begegnungen sind häufig solche über Städte. Aber ein wichtiger Teil der Menschen in Deutschland entscheidet sich oder entscheidet sich vielleicht auch nicht ganz freiwillig, auf dem Land zu leben, weil es dort billiger ist, weil man mehr Natur hat, Ruhe und Ähnliches. Oder einfach, weil man vom Land kommt und es mag und schätzt. Und auf dem Land hat man häufig Probleme, was Begegnungsorte angeht. Man muss keinen Park bauen, weil die Natur ist meistens da. Aber wie begegnet man sich? Wie begegnen sich Zugezogene und Alteingesessene, die vielleicht nicht so leicht in Kontakt kommen? Das ist, glaube ich, oft schwierig. Das ist in strukturschwachen Regionen umso schwieriger, als dass die Begegnungsinfrastrukturen fehlen. Beispielsweise die oft verschwiegene Dorfkneipe, die aber, glaube ich, ein wichtiger Demokratieort sein kann. Und im Supermarkt, den es dann vielleicht noch gibt, findet nur eine sehr flüchtige Begegnung, meistens gehetzt nach der Arbeit, statt. Was tut man also? Man muss beim Land, glaube ich, darüber nachdenken, wie der Verkehr organisiert ist. Wenn der Bus nur einmal am Tag fährt oder dreimal am Tag, dann kann man nirgends hinkommen ohne Auto. Und das schließt einen wichtigen Teil der Menschen aus. Junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die nicht Auto fahren wollen. Und man muss, glaube ich, darüber nachdenken, wie man selbst in strukturschwachen Regionen Infrastrukturen fördert. Im Buch habe ich das Beispiel eines Dorfladens, wo die Infrastruktur von einem Bildungszentrum gefördert wird. Das kann aber auch was anderes sein. Das kann auch der Landkreis sein. Und wo Ehrenamt eben diesen Dorfladen trägt. Und man kann dann natürlich da auch einkaufen. Das passiert auch. Aber vor allem treffen sich die Alten, die Jungen und so weiter und tauschen sich aus beim kleinen Kaffeekränzchen. Und über solche Ideen sollte man nachdenken, eben auch gerade für ländliche Räume.
Ich danke Ihnen sehr jetzt auch für das Teilen Ihrer Gedanken und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt ganz gespannt auf Ihr Buch warten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, es zu lesen. Herr Mante, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft oder auch zum Thema Ihres Buches?
Lassen Sie mich vielleicht so abschließen. Ich würde mich freuen, wenn in politischen Diskussionen der Alltag von Demokratien stärker eine Rolle spielen würde und eben nicht nur das Große, das Abstrakte oder die bösen PolitikerInnen in Berlin oder Brüssel, die sowieso alles falsch machen, weil sie auch nichts richtig machen können. Politik in Demokratien, das sind wir alle und das sind wir auch jenseits von Wahlen und größeren Entscheidungen und wir haben viele Möglichkeiten, uns im Alltag einzubringen.
Ich danke Ihnen sehr für das Teilen Ihrer Gedanken und vor allem auch für Ihre Zeit, Herr Mante. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
Bis bald, vielen Dank.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.